nicht ausdenken. 60 Minuten Volldampf. Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Wollen wir doch hoffen, dass der spitze wird und wieder mit neuer und anderer Besetzung. Wir wechseln hier putzmunter durch. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Glanzparade, Thomas Wagner.
Hallo.
Da ist er wieder.
Hallo Buschi.
Hat mir gerade gesagt, weißt du, wie Deutsche in ein Flugzeug einsteigen? Dazu später mehr. Und der frisch gebackene Papa Timo. Du hast ein solch glückliches Gesicht. Ja. Das ist so schön zu sehen. Wir durften ja deinen Nachwuchs auch schon sehen. Wir wissen, dass es euch gut geht. Tolle Geschichte, ne? So ein Zwerg, so ein Nachwuchs.
Das ist das Größte, was es gibt auf der Welt. Also ich bin sprachlos immer noch. Es ist, ja, man guckt sich das Kind die ganze Zeit an. Was Schöneres gibt's nicht. Also es ist herrlich. Ich freue mich auch, euch zu sehen, aber der Kleine dann ist dann doch nochmal was anderes.
Wie gut Babys riechen, ne?
Unfassbar.
Also das ist Wahnsinn.
Hilfst du deiner Frau auch?
Ja.
Gut. Der geht's auch gut?
Auch.
Nachwuchs
alles
geht's
bestens,
gut?
Ja.
Dir geht's gut?
Ich kann schon sehr gut, Pampers sagt man nicht, Windeln wechseln, bin ich stark drin. Ja. Anziehen kriegen wir auch besser hin und so.
Aber muss schon sagen, ne, was Frauen leisten bei der Geburt. Also
ich meine, ihr seid ja auch 13- bis 14-fache Väter. Ihr kennt euch auch aus damit. Ne?
Das ist das des Thomas von alleine.
Das ist das Größte, oder nicht?
So, wir steigen ein mit dem ersten Thema.
Drei
oder?
Wunderbare Töchter. So.
Absolut. Ja. Absolut. Und eine sehr nette Schwester. So, damit steigen wir ein in die Thematik dieser Sendung und wir sind bei der Neuigkeit des Tages. Auch da würde ich gerne erzählen, wie du reagiert hast, als du heute Morgen gehört hast, Dieter Hecking wird Trainer beim VfL Bochum. Was hast du gesagt? Der ist doch schon 70?
Nee, ich habe ja noch einen Podcast und dann sagt der heute Morgen so, was, Dieter Hecking, der ist doch schon über 70.
Der hat das gesagt. Aber Dieter Hecking ist 60.
Ist genau 60, ja.
Ist er der Richtige für den VfL Bochum, was glaubt ihr?
Ich habe mal zurückgedacht, vor 9 Jahren ist er ja Pokalsieger mit Wolfsburg geworden, hat Dortmund geschlagen, Vizemeister, glaube ich, Supercup sogar gewonnen, da haben alle gesagt.
3-1 im Finale gegen Dortmund.
Trainer.
Letztes Spiel von
Jürgen Klopp.
Und ganz genau. Kevin De Bruyne noch, da hatten die natürlich eine richtig starke Truppe.
Ja, eine richtige starke Band. Dann haben
Trainer
die
Bayern, des Jahres
4-1 geschlagen und alle haben gesagt, eigentlich kann Hecking jetzt von einem richtig guten Club als Titelträger auch noch einen ganz großen Club übernehmen. Dann hat er irgendwie Borussia Mönchengladbach übernommen, das war zu der Zeit auch eine richtig gute Adresse, wurde aber dann von Max Eberl ersetzt mit Marco Rose, weil er den nächsten Schritt gehen wollte. Das hat ihn, glaube ich, sehr getroffen. Mhm. Dann ist er zum HSV, da haben alle gesagt, okay, mit dem steigen sie auf jeden Fall auf, mit dieser Ruhe. Okay, die Geschichte brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen.
Und Nürnberg?
Und dann in Nürnberg, so als Sportdirektor und Interimscoach, das war jetzt nicht so richtig. Weißt du, was ich mich wirklich gefragt habe heute? Die Chance ist natürlich da, was Historisches zu schaffen, weil das hat, glaube ich, noch niemand. Doch, Wattenscheid hat sich mal irgendwann, glaube ich, in der zweiten Liga gerettet. Die hatten nach 12 Spielen 0 Punkte, aber das ist egal. Das ist was Historisches, aber du kannst die
aber Bochum hatte vor 2 Jahren...
Nach 7 Spielen 1 Punkt, genau, mit Leitch.
Vergangene Saison auch. Also die haben.
Ja, aber ich finde jetzt, Pauli hat schon 8, Kiel hat 5, du hast jetzt nochmal 2 schwere Spiele. Du kannst auch als Trainer eingehen, der nachher mit dem VfL Bochum, den ich richtig mag, finde das Stadion geil, den Club, unter 20 Punkten bleibt. Und das wäre dann ein Ende.
Ja, vor allem, was so ein bisschen Sorge macht, ist tatsächlich die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und man spricht dann ja immer von diesen Grundtugenden, die erfüllt sein müssen beim VfL Bochum. Und wenn man die erste Halbzeit in Frankfurt nimmt jetzt am Samstag, also die ersten 25, 30 Minuten, das war, man soll mal vorsichtig sein, ich fand das beschämend. Also
Offenbarungszeit haben ja auch die Spieler gesagt.
Ja, ne? Und das ist schon immer so eine Geschichte, wenn du das als VfL Bochum so erlebst. Die Frage ist, und deshalb Dieter Hecking, kriegt der das nochmal gedreht? Ja, also
ich glaube, er macht es auch deshalb, ich weiß nicht, wie ihr das seht, der Aufsichtsratsvorsitzende Villiers, der ist ja zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Lettau ist entlassen worden. Wahrscheinlich sagen die, Hecking soll jetzt Trainer und Sportchef in einem machen, weil das kann er ja. Ne? Aber ansonsten, der Verein hat ja keine anderen Gesichter mehr. Die Euphorie aus diesem Wunder in Düsseldorf null mitgenommen.
Das ist der Wahnsinn.
Da habe ich gedacht, boah, das muss dir doch was geben. Haben aber auch Qualität verloren. Osterhage, Stöger, solche Spieler. Die neuen De Witt zum Beispiel nicht eingeschlagen. Jetzt hast du, glaube ich, Leverkusen am Samstag und dann noch in Stuttgart. Und dann kann ja schon sein, dass die Konkurrenz fast schon 6-7 Punkte weg ist. Boah.
Wenn wir schon beim Thema sind und weil es eingeblendet ist. Ja. Ja, wer hat das denn wohl in der Konferenz am Samstag? VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen?
Und da es ja schon mal eingeblendet ist, wer steht an der Kastropper Straße am Samstag?
Ach, bist du als Field-Reporter wieder im Einsatz?
Und da ich es eingeblendet habe, ich werde es mir angucken zu Hause auf der Couch.
Ja, das ist auch richtig. Wird übrigens eine geile Konferenz. Ne? Die Bayern sind am Samstagnachmittag im Einsatz. Borussia Dortmund ist am Samstagnachmittag im Einsatz.
Und Bochum.
Der deutsche Meister Leverkusen ist in Bochum im Einsatz. So muss man das verkaufen, Timo. Ach so. Da bist du jetzt ein bisschen raus, weil du ein paar Wochen nicht da warst. Halt,
ja.
Aber so muss man das verkaufen. Themenwechsel?
Nee, fand ich gut. Noch, wir können noch weiter über Bochum reden.
Was sagst du denn zu Hacking?
Ich war auch wirklich überrascht. Ich hatte ihn nicht mehr als Trainer auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt zuletzt dann in Nürnberg eher auf sportlicher Ebene gearbeitet und fand ich auch nicht so glücklich da in der Außendarstellung. Hab's natürlich nicht so mega verfolgt. Bin mal gespannt, weil ich glaube, dass der Zeitler natürlich auch so ein bisschen dieses Rautensystem, so ein bisschen diesen älteren Fußball versucht hat zu implementieren. Vielleicht passt das zu Hacking. Ich glaube, sie brauchen so einen Trainer, der eine klare Ansprache hat, der mal was geholt hat. Der
ich finde gar nicht, dass Zeitler so älteren Fußball gespielt
hat. Nein, der spielt ja, man sagt ja auch diese RB-Schule. Aber der hat versucht, auch dieses Rautensystem in der Mitte zu etablieren. Was ich auch ganz interessant finde, immer dieses, das haben wir bei Dortmund und so, dass die Leute mit Lokalkolorit zurückholen und in den Verein holen. Und das hatte ich bei Hacking gar nicht so auf dem Zettel. Das hattet ihr wahrscheinlich, dass ihr kennt jeden Geburtsort jedes Spielers und jedes Trainers, dass der in Castrop-Rauxel, das heißt, mit dem Fahrrad kann er
ja, aber trotzdem lange im Niedersachsen beheimatet.
So, der hat jetzt keinen Stallgeruch beim VfL Bochum.
Das nicht, aber so ein bisschen, ihr kennt das doch auch. Ich meine, du kommst auch aus Hagen. Und die Heimat hast du halt im Herzen und das fühlt sich für mich gut an.
Was ich wirklich ein bisschen alarmierend finde, angeblich wurde ja auch Friedhelm Funkel kontaktiert.
Ja, was heißt alarmierend?
Nein.
Ich glaube, in Köln haben die auch schon wieder über den nachgedacht.
Klar, über den kannst du immer nachdenken. Ja. Ich liebe Friedhelm und ich glaube, dass du mit dem jedes Ziel erreichen kannst. Aber wenn der schon sagt, lass mal. Also der nun wirklich, glaube ich, sich alles zutraut, falls das überhaupt stimmt, dann weißt du, wie schwer die Aufgabe ist. Und ich glaube, nur eins, man denkt dann immer, okay, da kommen dieses Jahr St. Pauli und Kiel hoch, wir machen einen Umbruch, naja, 16. wird man vielleicht so. Das hat übrigens der FC letztes Jahr auch gedacht und das wirst du dann irgendwann nicht, weil St. Pauli zeigt ja jetzt gerade, dass sie in der Bundesliga angekommen sind. Also, dass der VfL Bochum so hinterher
ist. Das ist ganz spannend, weil das wäre jetzt mein Einwand gewesen. Du hast ja schon gesagt, Kiel hat 5 Punkte, Pauli hat 8. Mhm. Also erstmal, Kiel ist fast egal. Du musst ja auf Platz 16 zumindest gucken. Da sind es jetzt schon 7 Zähler Rückstand. Mhm. Aber ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, was Bochum noch Hoffnung geben kann, neben, dass sie einfach besser Fußball spielen müssen, ist, dass ich wirklich immer noch glaube, dass der FC St. Pauli und Holstein Kiel allein von ihrer Leistungsfähigkeit für den VfL erreichbar sind, auch bei dem Rückstand, der momentan da ist. Weil ich finde, ja, du hast recht, jetzt haben sie 2-0 gewonnen in Hoffenheim.
Vorher 3-0 in Freiburg.
Das ist tatsächlich erstaunlich, da bin ich ganz ehrlich. Ich traue dem Braten aber noch nicht so recht. Und ich glaube immer noch, dass der VfL Bochum zumindest eine Heimserie hinlegen kann gegen schwächere Mannschaften, dass sie da noch ordentlich was abräumen können. Das ist, glaube ich, die größte Hoffnung.
Aber Buschi, was man jetzt trotzdem St. Pauli natürlich dann zugute halten muss, also bin ja jetzt unverdächtig Fan von Braun-Weiß zu sein, aber wenn du solche beiden Auswärtsspiele schon gewonnen hast, dann holst du irgendwann noch zu Hause mal einen Heimsieg mit zu Hause dann an einem ausverkauften Millerntor und da bist du schon bei 11 und sowas. Und wahrscheinlich reichen ja auch irgendwie zumindest für die Relegation 30 Punkte.
Auf jeden Fall.
Und das Selbstvertrauen steigt ja dann auch und dass Bochum jetzt automatisch eine viel besser besetzte Mannschaft als der FC St. Pauli hat. Ich hätte es vor der Saison eher auch gedacht, aber selbst gegen Kiel haben sie nur 2-2 gespielt. Also das ist fast ein Himmelfahrtskommando und ich wünsche Dieter Hecking wirklich nur das Beste. Ich finde der VfL Bochum, dieses Stadion, das ist für mich, also das Ruhrstadion ist für mich eins der schönsten Stadien Deutschlands.
Immer ja, das noch. Ganze, das ist so Patina. Ne?
Du steigst aus der Straßenbahn aus und 5 Meter weiter ist dein Platz eigentlich, wie der alte Bökelberg auch und ich habe das immer gemocht, was die da auch gearbeitet haben. Weißt du, was ich schade finde? Dass du als heutiger, 4 Jahre sind jetzt in der Bundesliga, und die können ihre guten Leute nicht halten. Also das ist so bitter, dass selbst ein weiteres Jahr dir da keine Möglichkeit gibt, die guten Spieler zu halten.
Das denke ich auch gerade, wenn du an den Kader von beiden Mannschaften denkst, von Bochum und von St. Pauli. Bei St. Pauli fällt mir als erstes der Smeed und der Jackson Irvine an. Fantastische Spieler, die reißen diese Mannschaft mit, die sind das Gesicht der Mannschaft. Und wer ist das Gesicht? In Bochum.
Philipp Hofmann vielleicht noch.
Ja? Genau, das wird eng dann irgendwann.
Und Lucida. Wie er den mit der Brust reingedrückt hat in Frankfurt,
das war, ist ja auch ein kräftiger Kerl. Es war immer Riemann war das Gesicht. Und dann hatten die mit Stöger halt einen Unterschiedsspieler.
Ja, und sie hatten schon mehr Qualität. Ne? Also wenn ich Asano, wenn der da über rechts gewirbelt kam, Du übrigens auch, gilt ja immer noch als die Figur beim VfL Bochum, Gerrit Holtmann. Ja. Ja, der hat auch überragende Bundesligaspiele gemacht. Der spielt ja nicht wirklich mehr eine große Rolle beim VfL.
Osterhage, guck mal, wie gut der in Freiburg spielt. Ja. Stöger, wie gut der in Gladbach spielt. Lusea, wo alle gesagt haben, wie lange will denn der noch laufen? Ja. Der ist jetzt mittlerweile auch 38. Ja. Also irgendwann kommt dann auch mal
die
körperliche Komponente rein. Ne?
Warum hat Dieter Hecking sich entschieden, das zu machen?
Da sehe ich wirklich nur eine einzige Möglichkeit. Diese Sucht nach diesem Erlebnis Samstagnachmittag um 17.23 Uhr drei Punkte in der Hand zu haben, die muss so groß sein und das auch noch von der Öffentlichkeit. Ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, wir machen das ja auch, weil wir schon noch ein Stück weit extrovertiert sind, hier im Fernsehen arbeiten. Und das ist, glaube ich, bei einem Fußballtrainer, das ist ähnlich und das hört wahrscheinlich nicht auf.
Wer einmal in Köln mit dir raus war, kann nicht glauben, dass du wirklich extrovertiert bist, Thomas. Also wie ruhig du da oft in der Ecke sitzt, auf keinen anderen Menschen achtest, das ist immer wieder beeindruckend. Ja. Wir wechseln das Thema und kommen, du hast schon Stöger bei Borussia Mönchengladbach angesprochen, da finde ich es ganz spannend. Ich hatte die unter der Woche im Pokal, als sie mit 75 Minuten Überzahl es fertigbringen, bei Eintracht Frankfurt zu verlieren. Und vor allem, hast du das gesehen, wie die kurz vor der Pause in Überzahl gegen Eintracht Frankfurt, wo du weißt, wen die da vorne haben, laufen die in Konter? Ja. Sie laufen in Konter und sie verlieren es am Ende auch 1-2. Da habe ich gedacht, okay, war ja vorher so ein bisschen durchschnaufen, 4 Punkte aus 2 Bundesligaspielen. Seoane immer schon, wir haben darüber gesprochen vor 2-3 Wochen.
Vor 2 Wochen, glaube ich.
Immer in der Kritik. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kann es ihn erwischen. Und zwar, wenn er nicht gewinnt gegen Werder Bremen im nächsten Heimspiel. Jetzt gewinnen die 4-1 und so ist es ja auch bei uns Medienleuten. Ne? Ist alles wieder gut, oder?
Also ich habe, als die rote Karte in Frankfurt war, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das Schlüsselspiel für ihn, wenn er weiterkommt in Frankfurt, das würde einen Push geben. Wenn sie verlieren gegen 10 Mann, das werden sie ihm nicht verzeihen. Es muss ja gestern auch richtig laute Pfiffe, als er vorgestellt wurde.
So wie du das auch schon 2 Wochen Heidenheim, vorher erlebt hattest.
Aber man muss sagen, das war gestern eine blitzsaubere Leistung. Das darf man auch mal feststellen. Und wenn man sagt, die sind mit einer Hypothek in die Saison gegangen, die haben 2 schlechte Spiele gemacht, das war in Augsburg und jetzt in Frankfurt. Die stehen punktgleich mit dem VfB Stuttgart. Ja. Das darf man wirklich nicht vergessen. Die machen richtig gute Heimspiele. Und jetzt ist natürlich die Sehnsucht, da auch mal auswärts was zu bestätigen. Das ist in Leipzig schwierig. Aber wenn wir mal ganz klar sagen, wer jetzt vor Borussia Mönchengladbach steht, das sind die Mannschaften, die ein viel größeres Budget haben, plus Freiburg und Union Berlin. Die spielen jetzt übrigens gegeneinander. Ich finde, der liefert in der Bundesliga sowohl Einkaufspolitik als auch wie sie spielen ab. Ich verstehe auch viele, die sagen, der versprüht keine Begeisterung. Wie soll der eine Mannschaft motivieren? Aber wenn man sich für den Weg entschieden hat, dann kann man jetzt nur sagen, der Bundesliga-Start ist gelungen.
Also ich habe auch tatsächlich auf die Tabelle geguckt heute nochmal, weil ich ja immer weiß, dass Timo, wenn er wieder da ist, wahrscheinlich mich fragt, wer hat wie viele Punkte, Tordifferenz etc. pp.
Ist so.
Und dann habe ich mich tatsächlich gewundert, punktgleich mit dem VfB. Da habe ich auch gedacht, weil für mich ist so empfunden, der VfB, nicht der VfB der Vorsaison, aber die spielen ja eh wirklich einen schön anzuschauenden Fußball und für die kann ich mich immer begeistern. Und punktgleich ist Borussia Mönchengladbach und von meinem Gefühl, vom Empfinden her, ist es überhaupt nicht so. Und von daher bin ich schon bei dir, vielleicht sollten sie auch einfach ihm mal da jetzt wirklich ein bisschen Ruhe geben und wer weiß, was da noch entstehen kann. Kann da was Größeres entstehen oder ist das so, dass um Platz 10 rum, wo sie sagen sollten, das ist es?
Ich habe vor der Saison gesagt, ich glaube, die kommen zwischen 7 und 11. Da würde ich auch jetzt sagen, laufen sie ein. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt am Ende 9. wirst, ob du dann noch in ein drittes Jahr Seoane gehst und irgendwie sowas wie Aufbruch vermitteln kannst. Aber nach dem, was die letzten Jahre los war, wo man ja selbst auch mit ihm fast nach unten geguckt hat, scheint das ja eine ruhigere Saison zu werden. Ich weiß nicht, wie viel Kredit er noch hat, Seoane. Weil die Leute sagen wirklich, ey, du musst doch, wenn du für so einen geilen Traditionsverein arbeitest, und der war in Bern so ein innovativer Trainer, der war auch am Leverkusen. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Das sage ich ganz ehrlich, falls er zuschaut. Gerardo, der sieht doch ein super gut aussehender Typ, ne? Mit ein bisschen zu viel Produkt im Haar, wie mein Kollege.
Ja, aber das ist auch nicht so entscheidend.
Nein, aber vielleicht ist das so diese Art, der steht da wie so eine Werbeikone und zeigt keine Emotionen. Und in Gladbach musst du Emotionen zeigen.
Ja, aber, das ist das Ganze. Aber Thomas, weiß ich nicht. Ich habe das vor 2 Wochen schon zu dir gesagt.
Ja, kannst du ja auch.
Das ist nicht entscheidend. Er muss echt und authentisch sein. Und wenn er das nicht ist, Ottmar Hitzfeld war das nicht, Jupp Heynckes war das nicht, da hat es auch kein Mensch gefordert. Ja. Die konnten da stundenlang an der Seitenlinie.
Aber bei Jupp Heynckes, bei allem Respekt vor dessen Karriere, der sah ja so angespannt aus, dass du immer Angst hast, der fällt gleich um.
Frag mal nach in Frankfurt, nach Jupp Heynckes.
Ja, oder in Schalke. Also das war ja auch nicht alles Tralafitti, wie du sagen würdest. Aber der hatte ja tatsächlich, Wolfram Wuttke hat ihn doch damals Osram genannt, der war doch so angespannt, dass der ganz rote Bäckchen hatte.
Ja, aber was ist...
Ja, da hat man man aber gesehen, der hat mitgelitten bei Seoane, der steht da und kaut Kaugummi.
Ja, das ist und das. Wer macht das noch? Der jedes Jahr diesen Pott hochhält. Carlo. Ancelotti.
Ja, aber Carlo ist ja jemand, der nimmt natürlich die Spiele alle in die Hand. Und
natürlich.
Komm, isst mit
aber
mir noch
David, Timo, pass auf. Salsiccia. Das können wir dir jetzt tatsächlich nur verzeihen, weil du lange Pause gehabt hast.
Nee.
Also der Vergleich in der Außenwirkung.
Es ging um
Kaugummi. Gerardo Seoane und Carlo Ancelotti. Ganz ehrlich, das lassen wir jetzt heute durchgehen.
Nee, der ist fantastisch.
Aber ich bin genau bei Thomas. Bei Carlo Ancelotti hast du genau dieses Papa-Gefühl, der hat sie alle lieb, er nimmt sie alle.
Guck mal, das wird immer so kolportiert. Alle sagen immer, es ist überragend, wie er die Mannschaft führt, alle Superstars und so. Ihr wisst es doch auch nicht, ihr seid da ja auch nicht bei. Alle Fans sind glücklich, die Spieler glücklich. Der Jerry, der macht das vielleicht auch ein bisschen entspannter. Ich gebe zu, der Vergleich ist
Wenn du jetzt Ancelotti mit Sir Alex verglichen hättest, der hat auch über den Kaugummi malträtiert. Den hätten wir da durchgehen lassen. Ja. Ne? Seoane ist nur eine Stufe darunter.
Wobei ich einfach sagen muss, ich finde tatsächlich, oh Gott, jetzt geht's aber hier wirklich so in die pseudopsychologische Richtung, aber ich glaube wirklich, Carlo Ancelotti, und das ist ja das Spannende, dass das bei den Bayern so gar nicht funktioniert hat, der hat wirklich diese warme, ich sag nicht, dass er das immer ist, aber der hat diese warme Ausstrahlung. Da wäre ich bei Ferguson auch mit der Außenwirkung eher skeptisch.
Wenn der Föhn angeschmissen wurde in der Kabine.
Aber ich glaube tatsächlich, das ist das, was Ancelotti ausmacht, ohne dass es immer so ist. Natürlich wird der auch hart sein können, sonst bist du nicht so erfolgreich, wenn du mit solchen Star-Ensembles wie Real Madrid, da ist ja das Managen der Kabine das Schwierigste überhaupt, wenn du das hinbekommst. Aber ich möchte noch einmal betonen, und ich würde da jetzt nicht so gerne drauf rumreiten, Timo, aber solltest du weiter versuchen, diesen Vergleich zu rechtfertigen, wird es problematisch in dieser Ausgabe.
Also für mich ist Seoane auf einer Ebene mit Carlo Ancelotti.
Na gut. Aber nochmal, bevor wir das jetzt auch ins Lächerliche ziehen, er hat in Bern einen riesen Job gemacht. Im ersten Jahr mit Leverkusen sind Dritter geworden. Im zweiten Jahr war es dann fast Abstiegsgefahren. Das hat dann Alonso auf eine neue Ebene gehoben. Deshalb sage ich, ich habe irgendwie das Gefühl, auch man sagt ja immer, Tim Kleindienst hat ein schlechtes Verhältnis zu ihm, weil der hart kritisiert hat, wie die Mannschaft gespielt hat. Aber wenn Kleindienst keinen Bock auf diesen Trainer hätte und die Mannschaft, dann spielt man nicht gestern so, wie die gespielt haben. Ja. Also da müssen wir schon auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie viel Spielglück hatten. Ne? Also die 2-0-Führung, die war eigentlich geschenkt. Zwei individuelle Fehler, wie ich finde. Und dann kann es ja auch mal positiv laufen.
Aber sie haben gegen Heidenheim zum Beispiel auch ein Spiel gedreht. Also das sind alles schon ein paar Parameter, wo ich sage, da spielt die Mannschaft nicht gegen den Trainer.
Ja, und wenn wir die mal vergleichen mit den Teams, die da unten gerade wirklich Probleme haben, da ist dann auch der Spielstil von Borussia Mönchengladbach Lichtjahre voraus, um das auch mal zu sagen. Von einer Borussia zur anderen.
Die eine sagt, das ist die Ware.
Stark. Das bist du verrückt. Du kannst doch nicht, Thomas, einer Fußballsendung bei Borussia Mönchengladbach, wir kommen jetzt zu Borussia Dortmund. Ja, sagen Leute, das eine ist die Ware.
Das habe ich doch gerade gesagt. Die einen haben 5 Meistertitel, die anderen 8. Und die einen sagen, sie sind die Ware. Die mögen sich ja auch nicht so. Ja. Das wollte ich sagen.
Ach so, okay.
Also ich mag die beide. Nee. Also da
wollte ich gerade sagen, weil beide mit einer ganz, ganz großen Fanbasis.
Total. Und beide eine Riesenhistorie. Und Dortmund die Bayern geärgert. Du weißt doch, dass ich das mag. Also nee, das ist jetzt, hast du mich falsch verstanden.
Ist der BVB mal wieder über den Berg? Nach dem Sieg gegen Leipzig? Mit einem guten Spiel.
Mit einem sehr guten Spiel. Ich fand es auch bemerkenswert, weil wir Schein ja schon kritisiert haben. Also zu sagen, dass er sich während seiner Karriere ein paar Dinge notiert hat von großen Trainern und die Tuchel-Taktik gegen RB rausgeholt hat. Ich fand das sympathisch.
Legen ihm natürlich jetzt Leute auch wieder negativ aus. Gut, wie kann der denn da sagen, dass er die Tuchel-Taktik nimmt?
Das finde ich überhaupt nicht schlimm.
Nee, ich auch nicht.
Und das Zweite ist, man hat ja gesagt, boah, diese Rasselbande, die haben ja kaum noch Spieler. Also die erste Elf, die da gespielt hat. Ich glaube, außer Gittens nur Nationalspieler. Ja. Und Meier, der ja übrigens ein richtig guter Ersatztorwart ist. Und sie haben das gezeigt, was Borussia Dortmund zu Hause zeigt. Mit Leidenschaft, da kannst du noch nicht mal sagen, Leipzig hatte keine Leidenschaft, aber die hatten gar keine Chance von der Körpersprache. Mhm. Und jetzt bleibt echt die Frage, warum schaffen die das so selten auswärts?
Da du heute der Mann der,
also, der Körpersprache bist.
Real Madrid.
Nein, pass auf, es geht mir gar nicht nur um auswärts. Ich war am Samstagabend eingeladen zu einem Talkformat und da bin ich auch nach Borussia Dortmund gefragt worden. Und ich versuche ja immer auf Fragen vernünftige Antworten zu geben. Und es kam die Frage, wie ich das erkläre, dass seit nahezu 10 Jahren ein Muster zu erkennen ist, wirklich wie die Jahreszeiten. Es kommt immer, du kannst es nicht verhindern. Und ich kann auch jetzt nicht glauben, und da sind wir von den Medien übrigens auch gaga, dass schon wieder alle Leute sagen, das muss jetzt so weitergehen, die Mannschaft kann es ja, Also jetzt bitte immer so. Das haben wir schon 68 Mal in den letzten 10 Jahren gesagt. Und eine Erklärung hast du nicht? Vielleicht du. Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe keine. Es gibt keine Erklärung und sie ist, glaube ich, tatsächlich nicht beim Spielerpersonal zu suchen, weil dazu haben zu unterschiedlich besetzte Borussia Dortmunds immer das Gleiche am Ende abgeliefert. Trainer haben wir auch zig unterschiedliche gehabt. Am Ende musst du wahrscheinlich gucken, was da von ganz oben falsch läuft. Glaube ich tatsächlich.
Das glaube ich auch. Weil ich glaube, dass man zu lange Jürgen Klopp nachgetrauert hat. Aki hat vor allen Dingen die Skatrunden versäumt. Dann hat Aki Watzke auch seinen Blick auf andere Ämter gelegt und war froh, das habe ich hier auch schon mal gesagt, die Nummer 2 in Deutschland zu sein. Und der zweite Leuchtturm, diese Gier, diese Frechheit, sich auch mal mit den Bayern anzulegen, habe ich nicht mehr gesehen. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Und jetzt ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich meine, wenn du Sabitzer und Kroos nimmst, das sind doch Mentalitätsspieler. Pascal Groß, was hat der in England gespielt? Da habe ich gedacht, das könnte so ein bisschen in die Mannschaft rein. Deshalb bin ich bei dir. Ich glaube, das ist im ganzen Club drin. Von oben runter auch, jetzt mal ehrlich, wenn wir über Matthias Sammer mal sprechen, das ist ein großartiger, einer der besten Fußballer, die Deutschland jemals hatte. Ein wahnsinnig guter Typ übrigens, wenn du mit dem über Fußball
auch diskutierst. Auch ein Fußballfachmann,
genau. Ein Fußballfachmann und ein super Trainer. Aber dieses schmerzverzerrte Gesicht oben neben Aki Watzke, der aussieht, als wenn man ihm gerade die Taschentücher weggeholt hätte, wenn er durch den Regen gelaufen ist. Ist das eine Ausstrahlung, die irgendwas dann kritisiert? Sag mal, liegt alles in Schutt und Asche? Ja, und es ändert sich aber nichts. Der ist ja als Berater auch im Verein drin. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir total wünschen, dass Borussia Dortmund wieder der Herausforderer wird, oder sogar der Doublesieger 2012. Aber ich finde es rätselhaft. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die beim nächsten Auswärtsspiel, ich glaube, ich spielen in Mainz, wenn wir danach wieder über dasselbe reden würden. Mhm. Und auch, ganz ehrlich, auch mal Thema Selbstkritik. Also Emre Can hat richtig gut gespielt gegen Leipzig, aber wenn Emre Can dann im Elfmeter gegen Heidenheim in die Kurve läuft, zum 4-2 in der Nachspielzeit und will irgendwie seine Kritiker besänftigen, dann muss es auch nicht immer nur heißen...
Aber Thomas, da muss man, glaube ich, differenzieren. Da bin ich bei dir. Es ist aber im heutigen Profifußball so, dass sie alle sehr dünnhäutig sind, aufgrund von Auswüchsen, die auch durch Social Media etc. natürlich vorhanden sind. Und dass er jetzt gut gespielt hat, hat mich für ihn auch gefreut, weil was der auf die Schnauze bekommen hat, öffentlich oder halb öffentlich in den sozialen Netzwerken, das ist tatsächlich drüber gewesen. Ne?
Ja, da gibt's ja gar keine zwei Meinungen.
Der hat schlecht gespielt, der hat Fehler gemacht.
Ja.
Haben wir auch vor 2 Wochen schon drüber gesprochen. Aber sowas freut mich dann besonders, wenn es einem dann doch gelingt, wenn du voll unter Feuer stehst, dann so eine Leistung
abzuliefern. Aber ist es nicht auch so, Timo, du bist ja nun einer der noch jüngeren Generationen wie wir, also über dieses, was da Asoziales in den sozialen Medien kommen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn man auch auftritt, und Emre Can hat schon einen Auftritt, ne, und so irgendwie, ja, ich bin Kapitän, und man hat dann auch oft das Gefühl, will um Platz überall sein, das macht ja auch was mit dem, wie ich den Spieler einschätze. Mhm. Muss ich mich dann wundern, dass ich auch mal hart kritisiert würde, rein sportlich, weil das ist, mit Ausnahme dieser klasse Rückrunde, die er gespielt hat, als sie fast Meister wurden, und letztes Jahr in der Champions League hat er auch teilweise sehr gute Leistungen gezeigt, ist das mir zu wenig als Kapitän von Borussia Dortmund.
Okay, da bin ich bei dir, wenn du so auftrittst als Führungsspieler, wenn du das für dich proklamierst, dann musst du natürlich auch ein bisschen, also wie sagt man immer, wenn man in Regen rausgeht, muss man damit rechnen, dass man nass wird. Ja. Das kann er ab. Nichtsdestotrotz war es insgesamt in den letzten 2 Wochen.
Definitiv.
Gab es schon...
Aber wenn ich sehe, es geht halt oft nicht um die Leistung. Ne? Es wird dann einfach das Persönliche angegriffen und das ist halt das Problem. Wenn du sagst, okay, fußballerisch kann man sagen, okay, gegen Vini war jetzt ein bisschen schlecht. Das ist so, wie wenn sie zu mir sagen, moderier du mal Wetten, das. Da fühle ich mich auch nicht wohl. Das ist ungerecht für den Jungen. Ne? Aber immer dann ins Persönliche zu gehen, finde ich halt schlecht und wird ihm nicht gerecht, dass man seine Leistung kritisieren kann. Das finde ich okay, aber das wird halt oft nicht gemacht. Es sagt ja keiner, ey, du hast eine schlechte Passquote, warum hast du das Loch nicht zugemacht? Sondern es wird gesagt, ey, Can war schlecht, der hat das nicht gemacht, der hat 2 Fehler gemacht. Wie viele Fehler werden immer gemacht? Also von daher.
Ich glaube vielleicht nur eins, Mats Hummels ist ja noch nicht mehr da und der hatte seinen Zenit natürlich auch, gar keine Frage, überschritten. Aber der galt ja immer als total unbequem. Oder Bellingham, wo sie gesagt haben, boah, der geht uns auf die Nerven. Aber das sind halt Spieler, die auch schon wirklich die höchsten Weihen erreicht haben. Und vielleicht muss man manchmal diese Zufriedenheit aus der Kabine rausholen. Und wenn ich dann sage, dass die Führungsspieler im Moment, ich traue mich ja kaum zu sagen, in den letzten Wochen hat man ja Julian Brandt in dieser Mannschaft fast für Mentalität Qualitätsmonster gehalten. Und dann ist schon wirklich.
Aber der hat auch so einen Auftritt gehabt, Jürgen Brandt, finde ich, weil der ist zurückgelaufen, der hat gekämpft,
ja,
und das ist.
Sag ich ja, aber das ist doch eigentlich jemand, der ist doch eher für die schönen Sachen zuständig, ne?
Ja.
Und deshalb sage ich, irgendwie haben auch diese Spieler wie Sabitzer und Groß noch nicht ihre Rolle gefunden. Und Emre Can, ich glaube, man hat ihm mit der Kapitänsbinde zum Beispiel keinen Gefallen getan.
Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt. Es geht mir jetzt gerade so durch den Kopf, wo du Bellingham angesprochen hast, Hummels. Wenn ich mich mal so zurückerinnere, Leute, die wirklich qua Leistung über jeden Zweifel erhaben waren. Erling Haaland, Jude Bellingham, Mats Hummels. Über alle hast du aus dem Umfeld von Borussia Dortmund irgendwann gehört, die gehen den Leuten da auf den Sack. Sie sind der Mannschaft nicht zuträglich. Man will es nicht öffentlich wirklich so sagen, aber vielleicht gar nicht so schlimm, wenn sie dann irgendwann weg sind. Nochmal die Namen.
Ja.
Haaland, Bellingham, Hummels. Ja. Ist das vielleicht ein Problem, dass man, also nochmal, dass man die nicht halten konnte, also zumindest Erling Haaland und Jude Bellingham steht außer Frage. Aber ist das vielleicht, wenn wir immer über diese, sorry, Dortmund-Mentalität sprechen, weil du sagst, man braucht vielleicht auch Spieler, die so unbequem sind, die immer noch mehr wollen, mehr wollen, mehr wollen. Ja.
Also entweder ist es das in der Mannschaft, was du brauchst, oder das, was Kevin Großkreuz letztes Mal gesagt hat. Der hat gesagt, mit der Mannschaft 2011, 2012, 2013, die haben sich auch alle mit dem Club irgendwie identifiziert. Die wohnen heute teilweise auch alle noch in Dortmund, obwohl sie gar nicht daherkommen. Und wenn du mal siehst, der junge Hummels, der junge Subotic, dann die Maschine Piszczek auf außen, Kehl, der eher so ein ruhigerer Anführer war, aber ich finde, der hat das echt gut gemacht. Dann Hochbegabte wie Götze und dann Reus, der später dazu kam, und Großkreuz, der gerannt wäre, der würde heute noch laufen, wenn Klopp
nicht angefangen. Kagawa, Błaszczykowski.
Genau, und da war die Mischung super und da hat das alles zusammengepasst. Und später wurde es dann so, dass manche Spieler wahrscheinlich unbequem waren, weil auf der anderen Seite, glaube ich, schon auch von Aki Watzke von oben, der ja Riesenverdienste um diesen Verein hat, gar keine Frage, auch so eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen werden sollte. Auch kommt alle an meine Brust, ich bin hier der Papa Aki. Und dann hast du vielleicht auch teilweise mal die Autorität von Trainern untergraben, wie Tuchel. Denn das hätte eine Erfolgsgeschichte in Dortmund werden können. Der hat überragenden Offensivfußball spielen lassen, der wurde Pokal Sieger, aber da hast du ja, wenn du schon ins Stadion gekommen bist, hat dir jeder von Borussia Dortmund zugeraunt. Ja, aber alle Tassen im Schrank hat er nicht. Ne?
Ja, da war einfach, der war einfach Nachfolger von Jürgen Klopp und das war zu der Zeit, glaube ich, einfach nicht machbar, weil diese beiden Menschen nebeneinander gestellt und aufgepfropft dem Verein Borussia Dortmund, das konnte für Thomas Tuchel nicht gut gehen. Also das war glaube ich, klar. Ich möchte noch im ersten Teil der heutigen Ausgabe den Buschmann der Woche gerne loben. Was denn?
Ich bin beeindruckt. Es läuft. Es ist fantastisch.
Ja, das hast du noch nicht mitgekriegt, weil du zugegebenermaßen gute Gründe hattest, nicht am Start zu sein. Wir machen das seit Wochen souverän. Also, es ist an der Zeit, den Buschmann der Woche zu präsentieren.
Der Buschmann. Der Buschmann. Der Buschmann der Woche.
Also Punkt 1, das ist nicht die normale Lösung, aber seit Timo sich Urlaub genommen hat für längere Zeit, weil er Wichtigeres, viel Wichtigeres und Schöneres zu tun hat, fällt dann hier auch die Grafik plötzlich aus und deshalb war ich angehalten, diesen Zettel hochzuhalten. Es ist tatsächlich keiner. Buschmann der Woche ist keiner und könnt ihr das nachvollziehen? Ich habe am Sonntag länger auf der Couch gehockt und habe überlegt, Mensch, wen nimmst du denn als Buschmann der Woche? Und ich habe so lange überlegt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich so lange überlegen muss, dann gibt's vielleicht nicht die Figur an diesem Wochenende, zumindest für mich so herausgestochen. Und ich sag dir was, ich war bis in der österreichischen Liga. Ich habe geguckt, ich habe gemacht, ich habe getan. Ich habe in Italien geguckt. Ich habe sowieso wie immer Spanien, England geschaut, Bundesliga, zweite Liga. Alles habe ich mir angeguckt.
Das ist so geil, weil ich habe tatsächlich gestern kurz gedacht, weil mein Freund Thomas Kraus ist Co-Trainer beim ruhmreichen SK Rapid Wien, die wirklich die beste
Saison seit Jahren spielt.
Ja, klar, natürlich. Ja.
Und den wollte sie zum Wagner der Woche machen.
Ja, war ich kurz davor, aber die sind im Pokal bei einem Zweitligisten ausgeschieden. Das müssen wir dann auch in die Bewertung reinnehmen. Aber das finde ich geil, dass du auch so überlegst. Ich gucke dann auch schon mal bei Hellas Verona und solchen Vereinen und sowas.
Ja, weil dafür ist die Rubrik, bitte.
Ich finde, du hättest einfach nur in den Norden schauen müssen. Der erste Bundesligasieg von Holstein Kiel. Also,
ja,
finde ich, hätte Herr Erras.
Das ist zumindest ein Einwand, den kann man
verdient
gelten lassen.
Oder Ancelotti.
Oder, geht immer. Oder ja, Malmö, die werden ja schon wieder schwedischer
Meister. Wenn Malmö spanischer Meister wird, dann okay, sind sie der Buschmann der Woche. Ja, das kann ich dir versprechen. Oder aber wenn du introvertiert in Köln in der Kneipe sitzt. Ach du meine Güte. Ich habe da tatsächlich, ich habe wirklich länger gesucht. Ich habe dann auch gedacht, ah, in England findest du bestimmt irgendwas. Aber hey Timo, ganz ehrlich, ja, Holstein Kiel, erster Bundesligasieg, gut. Spielen auch die erste Saison in der Fußball-Bundesliga, aber das wäre tatsächlich, ja, es wäre eine
Alternative verdient gewesen.
Vor allem, nachdem nachfällig sie wirklich unter der Woche in Köln echt richtig schlechten Fußball gespielt haben, dann so eine Energieleistung, gut.
Chapeau. Da schnaufen wir mal in aller Ruhe durch.
Schmidtchen der Woche.
Wir lassen das mal sacken, dass er jetzt endgültig wieder da ist. Das müssen wir an dieser Stelle festhalten. Wir sind auch gleich wieder da. Dann gibt's die zweite Halbzeit der Glanzparade vom heutigen Abend.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Da sind wir wieder, die drei von der Tankstelle. Ja, wir haben gerade in der Werbepause kurz drüber nachgedacht. Mensch, wie machen wir denn jetzt weiter? Und wenn sich einer in der Champions League auskennt, schon allein wegen Carlo Ancelotti, dann ist es Timo Schmidtchen. Und er hat darauf hingewiesen, ach komm, lass uns mal Richtung Anfield Road gehen. Liverpool gegen den geliebten Sohn, gegen Xabi Alonso, der mit Bayer Leverkusen kommt. Ich bin ja noch nicht so super begeistert von Bayer Leverkusen, die gar nicht großartig anders spielen als letzte Saison. Sie machen nur nicht immer in der Nachspielzeit noch Tore. Geht da was an der Anfield Road?
Also ein Spiel ist ja völlig in die Hose gegangen, das war gegen Kiel. Und das Spiel jetzt am Freitagabend war ja eigentlich Leverkusen genau wie letztes Jahr. Hinten aufmerksam, vorne gut, haben halt das Tor nicht gemacht. Ne? Und das gehört dann auch zu einer Saison dabei.
Nübel bärenstark. Mhm.
Und ich glaube, dass die Meisterschaft fast schon... Das ist schon zu viel, weil die Bayern einfach, ich glaube, national wenig liegen lassen. Aber das ist schon für, wir haben die Gier angesprochen, die manchmal nicht da ist. Also sie scheinen jetzt wieder richtig Lust auch darauf zu haben. Und ich meine, jetzt in Liverpool zu spielen, das wird für jeden Spieler auch was Besonderes. Sie haben ein bisschen Abwehrprobleme hinten rechts. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ich hatte eigentlich gar nicht mehr auf der Uhr, dass Alonso 5 Jahre sogar da war. Ich hatte so gefühlt... 3, weil der ja auch noch bei den Bayern gespielt hat, bei Real. Ich glaube, es wird erstmal einen richtig warmen Empfang für ihn geben. Der ist sehr, sehr beliebt.
Die haben so ein schönes Gespür für Leute, denen sie was zu verdanken haben. Ne?
Der ist ja einer der Helden von Istanbul, damals dieses wahrscheinlich legendärste Endspiel. Ich sage, ich traue Leverkusen tatsächlich einen Unentschieden zu. Liverpool ist auch bärenstark unter Arne Slot, das muss man auch mal festhalten, diesen Übergang nach Klopp so zu schaffen. Ich glaube, das wird ein geiler Kick.
Er hat auch, ich finde den übrigens auch super gut, wie er mit der nicht immer einfachen britischen Presse umgeht. Er hat ja jetzt gesagt, nachdem die Vorwürfe kamen, naja, dieser super Saisonstart von Liverpool nach Klopp ist ja gar nicht so beachtenswert, weil die Gegner waren ja im Großen und Ganzen noch nicht die Top-Teams. Und er hat nur gesagt, ach, das ist aber ganz spannend. Als ich hier hingekommen bin, haben alle gesagt, boah, das wird aber ein Brett, Nachfolger von Klopp. Und in der Premier League gibt's kein leichtes Spiel. Mhm. Und jetzt hat er die vermeintlich leichten Spiele im Gros gewonnen. Mhm. Jetzt hauen sie ihm um die Ohren, dass es gar nicht so eine dolle Leistung ist. Der hat eine andere Idee als Jürgen Klopp vom Fußball. Das hat Klopp auch bei den Großbrüdern bei Einfach mal Luppen neulich bestätigt. Er hat gesagt, spielt natürlich nicht nur in Nuancen, sondern er spielt einen anderen Fußball. Aber er spielt einen erfolgreichen Fußball. Und du sagst trotzdem, Leverkusen kann da was mitnehmen.
Ja, er spielt einen anderen Fußball, stimmt. Klopp hatte ja eigentlich immer dieses alte, war ja Gegenpressing, Tempo. Das hat er natürlich auch ein bisschen verfeinert. Slot hat auch mal Pausen drin auf Ballbesitz. Was ich eigentlich grundsätzlich auch mal ganz schön finde, dass es wieder Trainer gibt im Spitzenfußball, die mal wieder auf die eigenen Stärken und bitte. Also Jürgen Klopp ist einer der 3 besten Trainer auf der ganzen Welt gewesen. Nicht falsch verstehen. Ja, glaube ich aber schon, weil Leverkusen ist eine Mannschaft, die Tempo hat. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo Xhaka sich dann auch nochmal richtig hochschraubt. Mhm. Der für mich ja, also was der letztes Jahr gespielt hat, der muss eigentlich unter die ersten 5 auch beim Ballon d'Or, hätte der dabei sein müssen. Ja, ich glaube schon, dass da was geht. Es wäre aber auch kein Wunder, wenn jetzt Liverpool als Tabellenführer der Premier League Bayer Leverkusen schlagen würde.
Da würde ich einen kleinen Einschub gerne machen.
Jederzeit.
Dritter der Premier League ist Nottingham.
Die Tricky Trees.
Also, und pass auf, Hudson Odoi, der hat mal in der Bundesliga gespielt, in Leverkusen. Der hat jetzt am Wochenende zum Beispiel getroffen. 3-0 haben die, glaube ich, gewonnen, Nottingham, korrigiere mich.
West Ham,
gegen West Ham. Die sind nicht so gut wie in den Vorjahren. Aber Dritter, Nottingham Forest, hättest du natürlich vor der
Saison getroffen. Ich finde es Wahnsinn. Die waren, das ist ja immer die Quizfrage, wer ist die einzige Mannschaft, die nur einmal Landesmeister, aber zweimal den Europapokal der Nottingham Forest? 79 gegen Ola Malmö. Und 80 gegen meinen HSV.
Ja.
Und die waren 23 Jahre weg von der Bildfläche. Mhm. Ne? Immer mit hohen Ambitionen und sowas. Und die haben ja am Anfang, die Aufsteiger haben es ja brutal schwer. Die sind, glaube ich, damals auch über die Relegation rein. Dann haben die alles zusammengekauft, was irgendwie da war.
100 Millionen ausgegeben.
Genau, haben es dann irgendwie 2 Jahre geschafft, gerade so über dem Strich. Und jetzt scheint da was sich zu entwickeln. Also Hut ab, denn wir reden jetzt nicht von 5 Spielen, sondern wir reden fast von einem Drittel der Saison.
Ja. Chris Wood vorne, ein Neuseeländer drin, der trifft ohne Ende. Ich glaube, er hat 9 Tore schon gemacht.
Das ist eine
Also das sind ja so Mannschaften, die durften Thomas und ich mal kommentieren. Ja. Das ist ja anders als du, Topspiele. Ja. Wir machen halt mal Nottingham Forest.
Was ist mit dir eigentlich schiefgelaufen? Ich habe Wacker Burghausen gegen SC Freiburg, Mittelfeldduell in der 2. Liga kommentiert. Also nur mal so.
Ja, damals.
Ja gut, ich bin auch älter
als du. Schwarz-Weiß noch.
Buschi war bei Chemnitz gegen Köln.
So,
ja. Da stand Ewald Lien mit einem Hemd da und 18 Unterhemden.
Ja. Das hast du alles nur nicht mitgekriegt.
Und wir waren mit Buschi in Freiburg, da haben wir morgens, jetzt lass uns nicht mal losfahren. Und dann plötzlich haben wir den Zug fast verpasst. Was macht denn der da vorne? Putzt der eine Ampel oder was?
Auf jeden Fall bei Nottingham hat ja auch ein 18-jähriger Hamburger Jung gespielt am Wochenende. Erik da Silva Moreira von St. Pauli gekommen. Die haben nämlich... Ich meine, die haben einen deutschen Kaderplaner, Nottingham Forest.
Oh.
Und die haben diesen, ich glaube, es ist U18-Nationalspieler, Erik da Silva Moreira. Der hat seinen Premier League-Debüt.
Ich habe das schon mal gelesen, dass da einer hingegangen ist, aber dass der jetzt gespielt hat und so.
Ja, es gibt bei West Ham gibt es den
Tim Steiden.
Steiden, ja. Genau. Und bei Nottingham gibt es auch einen deutschen. Ich sage euch gleich den Namen. Wartet doch mal ab.
Boah, dann geht doch vorher mal bitte kurz in die Community. Ja. Weil da muss ich jetzt eigentlich.
Aber dann kann ich natürlich nicht nachgucken.
Ja, aber erstmal in die Community, weil die müssen sich überschlagen jetzt. Also, das ist ein Comeback. Jetzt schon ein Comeback des Jahres. Wann wird der Parmesan grün?
Ja. Da hatte eben einer geschrieben, Ola Malmö.
Ola Malmö.
Da
habe
ich mich einfach so kaputt gelacht.
Ja, das war Kami. Der hat auf jeden Fall den Folgentitel bestimmt.
Hier, Björn, der Wood im Forest.
Buschi ist gut drauf.
Ja, mir geht's gut hier. Das liegt aber daran, dass ich mir an alte Zeiten erinnert fühle, wenn ich mit Thomas Wagner in Freiburg Ampeln geputzt habe. Ach so, ja, das hat mir jetzt übrigens DJ Bundy, hat mir das auch ein paar Mal geschrieben, Timo. Wir bräuchten mal wieder Zahlen, wir laufen ja auch als Podcast. Wir bräuchten mal wieder Podcast-Zahlen aus Südkorea, Österreich und der Schweiz. Ja? Wenn du das bitte einrichten könntest.
Gerne, jederzeit.
Wir sollen hier mal mit allen dreien zusammen machen.
Wolf.
Das könnten wir auch nochmal machen.
Ja, ne? Ist das möglich, budgetär?
Ich glaube, das sprengt jeglichen Rahmen.
Ich würde eventuell auf mein Honorar in so einer Sendung verzichten, wenn wir dafür hier dann mal zu dritt plus Timo, wenn wir da mal zu viert sitzen. Dann würde ich mal in einer für mich nicht eingeplanten Sendung kommen, weil für mich ist es hier... Also wirklich.
Das ist wie zu Hause, ne?
Ja, das ist so. Und das hat auch viel mit Nostalgie zu tun. Also, wenn ich allein in dein Gesicht gucke, was mir alles für Geschichten einfallen. Also, es ist ja nicht nur.
Ich habe so viele Nachrichten bekommen, was damals eigentlich in Saalbach geschehen ist.
Irgendwann im Laufe dieser Saison erzähle ich die Geschichte von Bauers Skialm, wo ich ja die Party gemacht habe, werde ich die zu Ende erzählen, wie dieser Abend endete.
Ja.
Irgendwann mal, heute noch nicht.
Okay, heute ist die Zeit.
Dann werde ich auch die Buckelpistengeschichte von Courchevel. Werde ich dann auch erzählen, übrigens. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Timo, wie kommen wir thematisch zurück zum Fußball?
Also, der Kollege heißt George Sirianos.
Okay.
Das ist kommt aus München.
Na. Okay, macht aber offensichtlich einen guten Job da.
Guter Mann. Nottingham Forest. 35 Jahre.
Hallöche. Ist das dein Alter? Nee, du bist ein bisschen älter, ne?
Schon älter. Nee, guck mal, ich sitze hier an so einer Kanzel und der macht da den Dritten der Premier League frisch. Ich muss alles überdenken.
Also wir werden sehen, was Leverkusen an der Anfield Road bewerkstelligt. Nächstes Thema?
Leverkusen, Pokalauslosung.
Ah, oh, ausgeflippt. Wie ist es dir gegangen?
Boah, ich habe gestern das Ding aufgemacht und habe gedacht, was sind denn das für Scheißlose?
Bayern gegen Bayer und Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Das hat er ja nicht extra gemacht, der Saxophonist. Aber ich habe es auch nicht gesehen, wie er es ausgelost hat. Ich habe es nur hinterher gelesen, habe gesagt, beschissener auf Deutsch gesagt, kann eine Auslosung nicht laufen.
Definitiv. Oder? Und wenn die beiden Spiele schon gegeneinander, dann eher umgekehrt. Ne? Ja. Genau. Also ja.
Sind die Halbfinals eigentlich schon ausgelost?
Ja. Übrigens alle Spiele des DFB-Pokals natürlich bei Sky. Alle. Alle. Nicht nur ein oder zwei ausgesuchte, alle,
alle hier bei live.
Ja. Nur mal und so. Ich hatte dazu eben eine passende Information eingeblendet.
Wie sagt man? Bauchbinde, ne?
Bauchbinde.
Eine Bauchbinde.
Freut doch den Chef der Säule.
Bauchpinseln. Benni. Was hast du gedacht, als du das...
Genau wie du gestern, habe ich gedacht. Hä? Also ich finde, Leverkusen kann natürlich in Bayern auch mal ein Spiel gewinnen, aber trotzdem ist Bayern zu Hause natürlich immer der Favorit. Leipzig gegen Frankfurt, da hätte ich mir einfach umgekehrt diese geile Kulisse in Frankfurt gewünscht. Ne? Und ja, dann hast du jetzt vielleicht noch ein paar, die sich freuen, der VfB Stuttgart gegen Regensburg, die werden wahrscheinlich denken, okay, dann räumt euch mal schön da aus dem Weg. Bielefeld gegen Freiburg finde ich noch ganz interessant.
Leider
in Köln träumen sie natürlich schon wieder vom Pokalsieg, heimlos gegen Hertha. Ja, aber abseits von den beiden, nee, das war keine schöne Auslosung, bin ich bei dir.
Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Tatsächlich, dass natürlich die anderen jetzt dann die Chance haben, weiterzukommen, weil Große rausgehen. Fehlt nur noch, dass dann in der nächsten Runde der Sieger Bayern-Bayer auf den Sieger Leipzig-Frankfurt trifft. Das Blöde ist halt nur, dass wahrscheinlich aus diesen Vieren der eine kommt, der es dann am Ende zieht. Der Verdacht liegt ja doch leider nahe.
Ja. Ich finde es schade, dass Bielefeld Freiburg gezogen hat noch.
Warum?
Ja, das ist wirklich ein schwerer Gegner für die Arminia. Ich glaube, so die Alm und so.
Stopp. Wenn du Union Berlin zu Hause schlägst im DFB-Pokal, kannst du auch den SC Freiburg schlagen.
Und Hannover haben sie auch geschlagen in der ersten Runde.
Ja, ich weiß, was du. Du hättest wahrscheinlich dir lieber zu Hause den KSC oder Regensburg gewünscht.
Nein, aber das. Also, entschuldige, Thomas. Bielefeld, SC Freiburg, das ist so, das hört sich ja gar nicht so groß an, aber das ist genau das, da steckt Potenzial für einen legendären Pokal.
Obwohl, ich sehe das anders. Ich glaube, wenn du sowas wie Hoffenheim, Wolfsburg, Hertha hast, hast du als Drittligist eine größere Chance als gegen für mich spielerisch starke Freiburger, die da mit einem ganz anderen Engagement und mit einer anderen Haltung hinfahren nach Bielefeld.
Ich weiß, was er meint. Ich glaube, Union ist ja eine Mannschaft, die kommt selber darüber, sehr kompakt zu stehen. Die kann aber kein Spiel machen. Freiburg kann ein Spiel machen. Da gebe ich ihm ein bisschen recht.
Freiburg hat gegen St. Pauli 0-3 verloren.
Ja, also, das ist richtig. Also. Aber wenn Freiburg richtig willig war, vor zweieinhalb Jahren beim Pokal-Halbfinale HSV gegen Freiburg, da war ich erschrocken, wie groß dann schon auch der, wenn die dann mal, also der war größer, der Unterschied, als jetzt diese Woche bei der Neuauflage des Spiels. Ich finde aber zum Beispiel auch ein geiles Spiel, Karlsruhe tatsächlich gegen Augsburg, der Wildpark abends voll, mag ich richtig, das ist so knisterndes Ding.
Ja, und da haben sie auch eine Chance.
Ja, natürlich, definitiv, ja. Das glaube ich schon zum Beispiel auch, ja. Aber deine Arminia, da ist dann dein ostwestfälisches Herz, ne?
Ja, also nochmal nicht falsch verstehen, Timo. Ne? Das ist jetzt nicht sowas wie der Vergleich Ancelotti-Seoane.
Der war fantastisch.
Ich glaube schon, dass auch gegen Freiburg, die eine tolle Saison bisher spielen, aber ich glaube, dass die Arminia, weil das ist anders. Am Abend unter der Woche, unter Flutlicht, am besten noch bei Nieselregen und 3 Grad auf der Bielefelder
Alm. Das können wir in Bielefeld. Nieselregen und 3 Grad, das ist eigentlich unsere Bestimmung.
Das ist auch perfekt. Ein geiles Stadion. Einfach im Boden gewesen. Ne?
Ja, da sind wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen Romantiker. Ne? Ja. Wir haben viele Erinnerungen an die Alm. Das ist so das Ding, wo ich sage, das ist das kann so ein Pokalklassiker werden. Ja. Mich ärgert halt einfach nur von der Ausgangssituation jetzt wirklich diese beiden großen Duelle.
Sagt ihr zu, das ist natürlich dann so eine Mediengeschichte, Werder gegen Kofeld, sagt man dann, gegen Darmstadt. Ich meine, ist ja schon bemerkenswert.
Ist einfach blöd, dass es nicht umgekehrt ist, Darmstadt-Bremen.
Das müsste eh sein im Pokal, finde ich, der Klasse.
Da haben wir
schon drüber geredet. Ich finde, ich muss sagen, ich hätte das Kofeld nicht zugetraut.
Nee.
Werder die ersten 2 Jahre gut, dann abgestiegen, dann in Wolfsburg ging so, in Eupen im 2. Jahr abgestiegen. Jetzt kommt er nach Darmstadt, die spielen echt guten Fußball. Ja. Also das muss man echt mal sagen. Den FC 5-1 auseinanderschrauben, in Fürth 5-1 gewinnen. Respekt. Das sieht auch gut aus, muss man echt sagen.
Ja, also die scheinen die Kurve gekriegt zu haben. Jetzt wie viel? 13 Punkte, glaube ich, Darmstadt. Da träumt der FC Schalke 04 von.
Da können wir vielleicht mal ganz kurz, wenn wir jetzt schon in der 2. Liga angekommen sind.
Ja, bitte.
Ja, hier, den Wagner der Woche.
Ja, musst du anmoderieren.
Ach so, ich dachte, das machst du jetzt auch.
Du hast eine eigene Kamera.
Ja, er war immer mein Mentor.
Falsche Kamera, da.
Da, hallo.
Mentor.
Ihr kennt ja das Problem, Timo war lange nicht da, die ist ausgefallen, ne? Wir machen es jetzt so. Also, der Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Na, so? Ja, ich möchte mich gern auch nochmal auf dieser Bühne oder in der besten Formate des deutschen Sports bei Miro Klose fast bewundernd entschuldigen. Ich habe hier vor 6 Wochen gesagt, der schafft den Winter nicht. Und ich habe auch gerne mal gesagt, er braucht keinen Wintermantel. Die waren in der Halbzeit des Spiels gegen Münster, das ist jetzt ein Monat her, lag der 1-2 zurück. Und ich glaube, wenn die das Spiel verloren hätten, hättest du das nicht mehr durchhalten können. Dann drehen die das Spiel, gewinnen das Derby, schießen Regensburg sturmreif, spielen in Hoffenheim richtig gut im Pokal. Und gestern bei meinem HSV, das muss sein, das war ein glücklicher Punkt für den HSV, der erste FC Nürnberg war die deutlich bessere Mannschaft und hat eine Offensivwucht. Also da ziehe ich meinen Hut. Also Miro, ich habe es ja gestern schon mal gesagt, ich hätte es nicht unbedingt gedacht, jetzt nochmal hier.
Hast du das so? Hast du gesagt, du Miro, altes
Haus? Ich habe sogar während dem Interview habe ich gesagt, Miro, ganz ehrlich, ich habe beim Spiel in Münster in der Halbzeit habe ich gedacht, das mit den beiden, das geht nicht mehr lange gut. Was hast du da jetzt?
Was hat er gesagt?
Ja, er hat dann irgendwie gesagt, ja, die Sachen waren im Training immer schon zu sehen und der wirkt auch vor der Kamera ganz anders als früher. Der war doch immer so ein bisschen verstockt. Der hatte richtig Bock gestern. Ne? Dann sage ich nach dem Spiel zu dem, wo soll denn das noch hinführen? Und sagt er, ja, hoffentlich nach oben. Also so, gut. Das ist ja eine Aussage, die, ich meine, das ist jetzt nicht Pulitzer-Preis-verdächtig, ja, aber
ich verstehe, was du meinst. Wo war er im Alltag, glaube ich,
ja, und das ist ja wirklich richtig schief gegangen. Ne? So. Das, ja.
Das ist ja nun kein Ding, was du dir auf die Visitenkarte schreibst, in Alltag gescheitert. Und jetzt starte ich richtig durch. Und du hast es angesprochen, die Situation in Nürnberg noch vor ein paar Wochen. Und das ist ja, glaube ich, also du hast dich logischerweise, wenn du da moderiert hast, intensiver mit der Materie beschäftigt. Gerade offensiv eine relativ junge Mannschaft.
Ja, Siemers 18.
Dann der ist übrigens gut, der Kerl.
Der ist super. Von PAOK, da war der Rebbe vorher. Mhm. Dann haben sie Mittelfeld, Kastrop und Janda. Die sind beide, glaube ich, 20 und 21. Also Hut ab, das ist also wenn die so weiterspielen, das sage ich dir ganz ehrlich, dann haben wir einen neuen Aufstiegskandidaten.
Naja, du musst, guck dir mal die Tabelle an, da wirst du ja bekloppt in der zweiten Liga. Ja, 22, 22, 20, 19 Punkte. Nürnberg hat wie viele Punkte? 16?
Nürnberg hat 16, der FC hat 15, ist 11. und ist damit 7 Punkte hinter dem Tabellenersten zurück. So. Ne?
Also das ist, also da ist ja alles möglich. Ich will nicht sagen, weil das jedes Jahr gesagt wird, die beste zweite Liga aller Zeiten, aber wahrscheinlich die ausgeglichenste. Ne?
Wobei gestern, das muss ich.
Ich glaube, Hannover. Moment, kannst du dich erinnern, was ich zu Beginn der Saison gesagt habe? Mein Aufstiegsfavorit?
Hannover
96, habe ich tatsächlich gesagt. Und ich bleibe auch dabei. Die spielen nämlich nicht, die haben nicht so Spitzen wie der HSV mal, wie der KSC mal. Aber die gewinnen auch ihre nicht so guten Spiele am Ende dann doch eben 2-1 zu Hause.
Wobei ich da sagen muss, also wenn wir jetzt nochmal auf Hannover zurückgucken, dieser Elfmeter gegen den KSC, das ist für mich, ist das Ende des Fußballs. Also wer es nicht gesehen hat, der Ball kommt rein, der Rapp will den schießen und der Tresoldi versucht kein Tor zu schießen. Der versucht nicht mal einen Zweikampf zu gewinnen, der versucht nur vor dem am Ball oder am Fuß zu sein, damit er getroffen wird. Das kann man für clever halten, aber wenn du siehst, wo der Ball hoch hinfliegt, das ist doch kein Elfmeter. Und der Schiri lässt es weiterlaufen und dann meldet sich der VR. Das ist.
Man muss aber das jetzt ganz kurz einordnen, warum du an dieser Stelle jetzt so aus dem Sattel gehst. Du hast eine Karlsruher Vergangenheit. Ich glaube, du hast beide erste Töchter in Karlsruhe gezeugt?
Ja, die sind, ja, und ich. Gut, also, meine beiden älteren Töchter sind in Karlsruhe geboren. Ne? Die Mutter ist aus Karlsruhe. Ja, ja. Meine Töchter halten auch mit dem KSC. Ja. Aber das würde ich jetzt auch selbst sagen, wenn es ein Elfmeter für einen anderen, völlig anderen Spiel gewesen wäre. Also ich mag den KSC.
Aber du hast schon, man spürt das immer wieder. Deine große Liebe ist der HSV, aber die Geliebte ist der KSC.
Das Fisternöllchen, sagt man so, das in Köln, sagt
das
man.
Was?
Also wenn man in Köln verheiratet, wenn man in Köln verheiratet ist, dann ist die große Liebe ist die Frau. Und das Fisternöllchen, das ist so die Affäre.
Oh Gott,
das ist
Thomas.
Der kölsche Begriff. Nein, das ist so. Ja, man hat eine große, ja, also, so.
Um Gottes Willen. Jetzt weiß ich auch, was die Leute mit privaten Geschichten in dieser Sendung meinen.
Timo, was guckst du denn so pikiert weg da, so bei Fisternöllchen?
Das habe ich auch noch nie gehört.
Habe ich noch nie gehört und ich habe ja in Köln studiert. Ja. Fisternöllchen? Ja. Okay. Ja.
Aber eins muss ich halt schon auch noch sagen, weil gestern natürlich auch viel Unzufriedenheit da war. Also Reis fällt jetzt auch noch bis zur Winterpause aus, Klatzel bis März. Gestern auch Meffert und schon noch nicht dabei. Ich glaube dann schon, auch wenn da Spieler waren, die letzten Jahre dabei waren, wenn von dieser Achse außer Heuer keiner mehr da ist, dann ist es auch manchmal schwierig für andere, die nominell gute Spieler sind, sich da zurechtzufinden. Du hast nun Mannschaftssport auch auf allerhöchstem Niveau betrieben im Basketball. Und beim HSV muss man jetzt auch sagen, bei aller Panik, sie sind einen Punkt vom direkten Aufstiegsplatz weg, spielen jetzt in Braunschweig und gegen Schalke. Also du musst irgendwie bis Winter auch mit dem Verletzten kommen. Mhm. Ja?
Wo ist der Trainerwechseleffekt beim FC Schalke 04? Wie heißt der? Van Wonderen?
Ja. Kees Van Wonderen.
Da ist ja gar nichts passiert, gefühlt.
Schrecklich. Gar nichts. Das ist wirklich schrecklich.
Und wir haben da schon 100-mal drüber gesprochen, gefühlt, weil es so ein Traditionsclub ist, weil es so eine Macht ist, der FC Schalke 04. Das tut so weh, aber Die sind ganz unten drin. Ich glaube, im Moment ist der Relegationsplatz.
Ja.
Punktgleich mit dem Vorletzten. Eintracht Braunschweig, richtig? Mhm. Vorletzter.
Die spielen jetzt übrigens am Sonntag gegen Regensburg, Schalke.
So, mhm. So, ja, so. Und Regensburg kommt jetzt, sie haben im Pokal gegen Fürth gewonnen.
Das,
haben jetzt
ist, nicht aus, das ist nicht auszudenken, so. Wenn die gegen Regensburg in Rückstand geraten oder sowas.
Und auch dafür müssten wir eine Sondersendung machen, aber das ist so traurig zu sehen, wie auf allen Ebenen dieser Club sich, ich will nicht sagen auflöst, aber zerfällt.
Ja.
Einer unserer Mitarbeiter hier bei Sky, mit dem ich häufig zusammen in der Konferenz arbeite, liebe Grüße an Klaus Sepe, der ist eingefleischter Schalke-Fan. Der Mann ist resigniert. Der hat resigniert. Der sagt, er weiß nicht mehr, was er dazu noch sagen soll. Das tut schon weh.
Das ist brutal. Also egal, wie man zu Schalke steht, das ist ein Stück deutscher Fußballgeschichte, ja. Kulturgut. Ja. Dieser Verein, da fällt einem nichts mehr zu ein, wie du sagst, da musst du schon froh sein, in Ulm einen Punkt mitzunehmen. Und außer dieser einen kuriosen Chance am Ende mussten die ja sogar froh sein mit diesem Punkt. Und du fragst dich tatsächlich, und der Mann tut mir leid, der kommt dahin, wo ist denn hier ein Ansatz, wo ist eine Idee? Man kann natürlich sagen, die haben in Hannover verloren und in Augsburg, zu Hause gegen Fürth war scheiße und jetzt ein Punkt in Ulm, man will nicht den Stab direkt brechen, aber wo ist der Ansatz einer Idee? Ja,
aber wenn du den Trainerwechsel machst, dann willst du irgendeinen Effekt haben.
Und was, ganz ehrlich, bei allem Respekt vor Ben Manga, was er in Frankfurt gemacht hat, das ist schon was anderes, wenn du jetzt der Alleinherrscher in sportlichen Dingen in Schalke bist. Und Ben Manga hat ja gar keinen Bock, vor einer Kamera zu gehen. Du brauchst ja in so einer Situation auch jemand, der mal ein bisschen Druck vom Trainer runterholt. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da muss ich dann auch mit Verlaub sagen, es gibt ja viele, die sagen, ja, unter Clemens Tönnies haben wir Champions League gespielt. Da fing das aber an mit diesem finanziellen Wucher, dass du dann irgendwann in totaler Schieflage warst, wenn du zweimal hintereinander nicht die Champions League erreicht hast, was da Spieler sich eine goldene Nase verdient haben und Verantwortliche. Oh wei, oh wei, oh wei. Also das ist schon richtig schlimm.
Ja, ich mache mir auch tatsächlich Sorgen. Jetzt kann man wieder sagen, ja, zweite Liga, hast doch nichts mit zu tun. Aber was du gesagt hast, für mich ist Schalke tatsächlich fußballerisches Kulturgut. Und das ist so runtergeht. Dazu kommt es noch, dass ich aus dem Pott bin.
Ja, klar.
Und so die Ruhrpott-Clubs liegen mir da besonders am Herzen. Aber ich habe es auch, glaube ich, schon mal hier gesagt, wenn ich mir dann, meinst du auch, ne? Wenn ich mir dann so den Kader anschaue vom FC Schalke 04, also das ist auch nichts mit Verlaub. Also, oder ich bin einfach nicht mehr genug in der zweiten Liga drin, dass da irgendwie fünf Namen
du
sind.
Gehst wo dann du irgendwo sagst, auf Risiko Younes. Ja, Younes war mal klasse bei Eintracht Frankfurt ein halbes Jahr. Aber der ist
Umfeld Nationalmannschaft.
Ja, klar. Der war ja nominiert. Ja. Ne? Aber das hat ja auch einen Grund. Der ist dann irgendwie, glaube ich, nach Saudi-Arabien oder was ist der gegangen. Ne?
Ja.
Und dann, wenn er, man sagt doch, dann hat er irgendwie Adi Hütter nach 7 guten Spielen, wollte er schon bestimmen, wo er spielt. Solche Leute dann. Ne? Dann hast du diesen Silla vorn, der ist eigentlich noch ganz okay.
Spielt ganz gut, ja.
Ja. Dann haben sie von hinten raus keine Sicherheit. Dann macht er das Torwart-Casting. Das ist natürlich auch, jetzt hat er 2-2.
Jeder zwei Spiele,
jetzt hat der Hegeren gestern ganz gut gespielt.
Ja, heute habe ich gelesen, Würfel sind für Hegeren gefallen.
Okay, ja. Also das ist wirklich, da fällt einem wenig.
Und du hast gedacht, deinem HSV ging es in den letzten Jahren schlecht.
Klar, mir geht's auch schlecht mit 7 Jahren zweite Liga, aber wir haben wenigstens immer oben mitgespielt, ne? Immer Platz 3 oder 4. Also Schalke hat eigentlich nur noch eine Steigerung, das ist eigentlich auch ein geiler Verein, 60 München, ne? Also das ist vielleicht nochmal, aber ansonsten.
Wobei ich dir jetzt, kleiner Ausflug zu den Löwen, Kilometer Luftlinie von mir zu Hause weg. Ich glaube, man mag es mir verzeihen, die sind genau da, wo sie jetzt sind, ganz gut aufgehoben, aus vielerlei Gründen. Spielen in der dritten Liga, es wird auch in diesem Jahr übrigens wieder so sein wie immer. Dann gewinnen sie 3 Spiele am Stück, dann verlieren sie 3 oder 4 am Stück, sie werden im Mittelfeld landen. Und ich glaube, mit all den Rahmenbedingungen, die sie bei 60 im Moment haben, sind sie da gut aufgehoben. Ich wüsste schon nicht, wo die spielen sollen, wenn die zweite Liga
aufsteigen. Ja, aber das ist ja die Frage. Bist du selbst gewählt und sagst, wir wollen immer im Grünwalder bleiben oder hast du nochmal Ambitionen? Ich finde die Löwen einen total geilen Verein.
Überragend.
Und ich würde mir wünschen, ich war Champions League gegen Leeds United, habe ich gesehen. Ja.
Mit Marc Viduka noch?
Marc Viduka?
Ja,
klar, natürlich.
Oh, den habe ich geliebt.
Wir haben letztes Mal die Aufstellung mit dem Löwen-Fan. Hier, Hofmann, Kreilich, Hessler, Paul Agostino, Tietze, Otava. Ja, Wahnsinn.
Ich kann mich nur noch an Francis Kyoyo und Elfmeter erinnern. Das,
Bernhard Winkler.
Olaf Riesenknipser.
Riesenknipser.
Ja. Olaf Bodden, leider
Thomas Riedel,
krank.
Der den Derby-Sieg gegen die Bayern, der hat den Ball linke durch die Hose geschossen. Das ist so ein Stück an allem. Den Schrei habe ich in Unterföhring aus dem Olympiastadion gehört.
Horst Held.
Ja. Horst Held.
Also die haben schon, ja, aber jetzt schwelgen wir in Erinnerung, aber die...
Bernhard Trares.
Absolut.
Thomas Miller.
Miller, eine absolute Legende.
Hier so eine schöne bayerische Schnotte. Also und absolute. Richtig schön oder auf die Kante.
Birovka.
Ja, Armin Störzenhoff-Ecker.
Ach, ist das schön. Ich will nur sagen, die sind seit Jahr und Tag mittlerweile auch in der dritten Liga und... Ich meine, da bist du ja auch unterwegs in der dritten. Du bist ja, ehrlich gesagt, bist du ja
überall. Ich mache von Nationalmannschaft bis dritte Liga einfach.
Das ist
alles.
Übrigens Wahnsinn, ne?
Weil ich den Fußball so liebe.
Ja, hast du einen Wikipedia-Eintrag wahrscheinlich schon, ja. Ne? Steht da alles drin, was du machst? Der muss ja ewig lang sein.
Der von Buschi ist ein bisschen länger. Ich habe letztens mal geguckt, welcher den.
Aber ich habe gehört, da ist zu prüfen, liegt was vor, was du da zu Saalbach reingeschrieben hast.
So, und damit haben wir einen Cliffhanger für die nächsten Sendungen und kommen dann zur Verabschiedung.
Sind wir schon wieder so weit?
Ja, ist so.
Echt?
Muss sagen. Gut.
Nächste Woche leider ohne Thomas Wagner. Das heißt, es dauert noch ein bisschen mit der Auflösung. Was ist auf Bauers Skialm wirklich passiert? Was bedeutet Kelt-Spektakler auf einer französischen Skipiste?
Wer ist Nina Handy?
Und all diese Geschichten kommen anderes Mal. Nächste Woche ist Wolf Fuß wieder hier. Ich komme auch noch mal wieder. Und du?
Bin auch da. Freue mich drauf.
Schönen Abend. Tschüss. Oh,
tschüss. Was gemacht. Bringt uns Glück und Sonnenschein.